Im 1. Korinther 15 vergleicht der Paulus den menschlichen Körper mit einem Samenkorn. Hier links sind Samenkörner von Lilien. Das wäre wie das Panda jetzt in diesem Bild zu unserem jetzigen Körper, den wir jetzt haben. Und das Samenkorn, seht ihr, das muss ja sterben, dass etwas Neues daraus entstehen kann. 1. Korinther 15, ab 42, ihr NGÜ. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper, auferweckt, ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Die Auferstehung ist etwas, was sich Menschen schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden die Zähne dran ausbeissen, wo sie Mühe haben. Der Tom Wright, der Theologe, hat mal gesagt, mit einem Jesus, der letztendlich nur eine schöne Idee in den Herzen und Köpfen seiner Jünger bleibt, könnte man zurechtkommen. Die Welt wird aber nicht mit einem Jesus fertig, der aus dem Grab kommt, der Gottes neue Schöpfung direkt inmitten der Alten startet. Mit dem hat man Mühe, dass auf das Mal Tote auferstehen und einen neuen Körper bekommen. Das ist ja unmöglich. Das ist ja völliger Blödsinn wissenschaftlich. Das nehmen wir nicht an, das ist falsch. Das sind Märchen. So reagiert es. Aber wenn unser Körper gestorben ist, wenn er wieder zur Erde wird, dann werden wir nicht für immer und ewig als irgendein Dampf oder eine Idee oder als eine Seele rumschweben. Nein, unsere Seele überkommt ein neues Kleid. Unsere Seele überkommt ein neues Daheim. Einen neuen materiellen Körper. Das ist das, was die Bibel lehrt. Das passiert bei der Auferstehung. Nachfolger, als Nachfolger von Jesus sind wir im Geist gestorben und ihm neu geboren. Das bezeugen wir in der Taufe, das Sterben, begraben werden und neu erwachen zum neuen Leben geistlich. Und unser Körper wird dem nachziehen. Gott schenkt uns einen neuen materiellen Körper. Der Salomo sieht ja mal, oder es wird verglichen, eigentlich seine Pracht, seine Kleider. Und da sieht die Bibel nicht einmal, er war so schön wie die Lilie auf dem Feld. Das Neue, das ist hier ein Bild, die sterben ja auch wieder, das hinkt er ein bisschen. Aber es ist aus etwas, das jetzt ist, das vergänglich ist, wo der Sünde verfallen ist, wird etwas Neues, das Gott macht. Er will uns einen neuen Körper geben, einen schönen Körper, einen kraftvollen Körper, einen mit Gottes Herrlichkeit gefüllten Körper. Gott schenkt uns einen neuen Körper. Der zweite Punkt, auch die Erde, ja sogar die ganze Schöpfung, wird erneuert. Ich finde es ganz interessant, Tio, aus Römer 8, Vers ab 20, zu lesen und das zu spüren, wie die Schöpfung auch wartet auf das. Das ist mir lange gar nicht so bewusst gewesen, bis ich ein paar Mal drüber gestockelt habe. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Der neue Himmel und die neue Erde, die Johannes hat gesehen in seiner Vision auf der Insel, die er hat aufgeschrieben für uns, sind also die erneuerte Erde, die erneuerte Schöpfung. Gott sieht nicht einfach auf das Mal, dass sein erster Wurf, in Anführungszeichen, ein Fehler war, dass er sie doch nicht so gut gemacht hat, wie er zuerst gemeint hat. Das war sehr gut und an dem hat sich nichts verändert. Wir sind einfach dran, das zu verderben. Das Böse ist dran, das zu verderben. Aber dass seine Schöpfung sehr gut war, das war gängig so. Und er hat nicht im Sinn, sie fortzuschiessen, er hat im Sinn, sie zu erneuern. Wenn Gott alles neu macht, transformiert er manchmal schon das Bestehende. Es ist eben wie ein Sterben und Auferstehen, wie wir vorher auch das Bild hatten. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist ein Symbol für Chaos, für Turbulenzen, für den Ort, wo das Böse herkommt. Das ist darum auch kein Wunder, dass das Monster aus dem Meer kommt, das zehnte Tier. Das Meer ist nicht mehr. Das bedeutet, es gibt nicht mehr den Ort, wo das Böse herkommt. Es hat gar keinen Platz mehr. Viele Christen meinen, das habe ich selber auch schon viel gelesen, manchmal singt man es, manchmal hört man es im Gespräch. Viele Christen meinen, ihr definitives Ziel ist, zu Jesus in den Himmel zu kommen. Das ist unser eigentliches Ziel, zu Jesus in den Himmel zu gehen. Wahrscheinlich auch bei der Vorstellung als Dunst irgendwie. Aber das haben wir ja vorhin gehabt. Aber seht die Bibel so etwas, dass unser eigentliches Ziel ist, zu Jesus in den Himmel zu gehen. Ich behaupte, nein. Fast das Gegenteil ist der Fall. Jesus, aber auch unser neues Daheim, kommt zu uns ach, vom Himmel. Wir gehen nicht zu Jesus in den Himmel. Jesus kommt mit dem Himmel auf Erde. Die Erde ist unser neues Daheim. Die erneuerte Erde ist unser neues Daheim. Das ist ganz klar das, was die Offenbarung beschreibt. Und es gibt auch andere Stellen, die das so sagen. Offenbarung 21, 2, hier nach dem Luther. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Gott kommt mit dem vorbereiteten Neuen daher für uns, zu uns. Er kommt uns entgegen. Natürlich können wir darüber reden, ob wir dem Zwischenstadium, wo wir warten, bis wir einen neuen Körper bekommen, bis wir ins Neue daheim gehen mit Jesus zusammen, ob wir dem wie Himmel sagen. Aber das hat niemals das Gewicht, wie wir ihm häufig geben. Wir schweben nicht als Seele im Himmel und das ist unser Ziel. Das ist nicht biblisch. Das hat der Ursprung irgendwo vielleicht beim Plato oder so, wo er sieht, dass das Materielle, das, was man anrühren kann, problematisch ist, wie ein Gefängnis von der Idee, vom wirklichen Wahren, vom Guten, von Kraft. Wir sind nicht einfach eine Idee. Gott hat gewusst, dass es gut ist, wenn er unserer Seele ein Daheim gibt. Und das wird auch weiterhin so sein. Er hat gewusst, dass es gut ist, wenn wir in der Schöpfung von ihm, wo er hat geschaffen, uns dürfen bewegen. Das wird auch in der neuen Welt so sein. Unser Ziel ist, dass Jesus zu uns kommt mit dem neuen Daheim und wir auf der erneuerten Erde werden leben. Der dritte Punkt von drei. Und das ist eigentlich der Hammer im Vergleich. Das ist noch viel krasser, als dass wir einen neuen Körper bekommen oder eine neue Erde gemacht wird. Und schon das ist ja schon längst nicht fassbar. Aber der dritte Punkt ist, wir wohnen bei Gott. Wir werden bei Gott wohnen. Dort, wo Gott ist, sind wir. Genau dort, wo er ist. Halleluja. Wir haben keine Ahnung, wie extrem das ist. Und je mehr dass man studiert, wie Gottes Gegenwart und die Menschen, die in ihr lebt, haben miteinander funktioniert, umso mehr merkt man das Gewicht, das das hat, die Zusage, dass wir genau dort werden sein, wo er ist. Der Schöpfer selber, der König, über dem König, über allen Königen. Dort sind wir, in seinem Daheim. Bei der Stiftshütte, die die Israeliten bauen, nach Gottes Anweisungen. Aber auch im Tempel oder in den Tempeln, das war bei beiden so, hat es verschiedene Bereiche gegeben. Das wisst ihr möglicherweise schon. Der Vorhof, heilig. Da will man nicht jeden Trampler drin. He? Vorhof ist heilig. Tempelhalle, wo drin war, heilig, heilig. Und ganz innen, in der Tempelhalle, hinter der Tempelhalle, das Allerheiligste. Heilig, heilig, heilig. Rat mal, wer dort gewohnt hat. Für wem war das Zimmer? Für Gott. Gott hat gewohnt im Allerheiligsten. Bis sie sich versemmelt, und das ist relativ schnell gegangen. Wir hätten es vielleicht auch nicht besser gemacht, ich wollte nicht so etwas sagen, aber dort hat Gott, das war die Wohnung von Gott. Über einen Bund, den er geschlossen hat, hat der Thron zwischen den Cheruben im Allerheiligsten ist die Wohnung von Gott. Und dort bist du nicht einfach ich, dort ist einmal im Jahr der Oberpriester ich. Fertig. Jesaja 6,3, Schlachterübersetzung. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Was ausstrahlt von ihm, erfüllt die Erde. Heilig, heilig, heilig. Das Allerheiligste in der Stiftshütte, dem Zelt von der Begegnung, wo der Mose mit Gott hat geredet, ist 5x5x5 Meter gross gewesen. So wie ein Würfel. Die Kante sieht man fast nicht, es wäre ein Würfel da. Die Farbe spielt keine Rolle. Das steht nicht explizit so, die Messe von 5x5x5 Meter, aber da wird rekonstruiert von den Angaben, wie man die Stiftshütte bauen soll. Im 2. Mose ist das 35 bis 40. Ich habe die Bibelstellen auch drauf dahinter. Jetzt aber in 1. Könige 6,20 wird es schon konkreter, wenn es um einen Tempelbau geht. Der Raum, eben das Allerheiligste, war 10 Meter lang, 10 Meter breit und 10 Meter hoch. Die Wände waren mit reinem Gold bedeckt. Salomo ließ auch einen Altar aus Zedernholz machen. Kubisch, würfelförmig. Ist das Zimmer, ist die Wohnung, wo Gott drin wohnt. Und neu, ihr wisst das, wenn ihr den Schluss der Offenbarung gelesen habt, wo die neue Stadt beschrieben wird. Offenbarung 21, 16, gute Nachricht. Die Stadt war viereckig angelegt, ebenso lang wie breit. Das geht nicht als Quadrat, das wissen wir noch von der Schule, oder? Vierecken, so lang wie breit. Aber der Engel maß die Stadt mit seinem Maßstab. Sie war 12.000 Wegmasse lang und ebenso breit und ebenso hoch. Würfelförmig. Das ist 17% vom Erddurchmesser, wer die Stadt. Ein Kollege hat mal gesehen, dass der Staat ist schon eine rechte Herausforderung. He? Aber ich glaube, das ist jetzt hier gar nicht das Thema, es geht nicht um das. Aber es geht vielmehr um die Form, die das neue Jerusalem hat. Das ist ganz sicher kein Zufall. Das ist auch kubisch, das ist auch würfelförmig, das neue Jerusalem. Was bedeutet das? Wir werden im heilig, heilig, heiligen Ort leben. In diesem Bereich, genau dort, wo die Wohnung ist vom Allmächtigen. Dort werden wir zu Hause haben. Und es ist nicht erstaunlich, dass der Johannes erstaunt war, wenn er gesehen hat, dass es kein Tempel hat im neuen Jerusalem. Das ist so etwas Drastisches für die Israeliten, das ist etwas Zentrales, der Tempel. Das hat es nicht mehr. Das ist ihm aufgefallen, es hat gar kein Tempel mehr im Neuen Jerusalem. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Es braucht kein Tempel mehr. Weil wir leben im Allerheiligsten mit dem Schöpfer Gott, mit unserem himmlischen Vater. Wir schauen also der perfekten Gemeinschaft entgegen, die es mal ganz am Anfang schon gegeben hat. Zwar hat es dann noch Sonne gegeben, so. Gott hat schon gewusst, dass sein Plan noch nicht zu Ende ist, mit der ersten Version von seiner sehr guten Schöpfung. Er hat gewusst, dass eben die Sonne nicht mehr nötig wird sein, weil das Ziel ist, perfekte Gemeinschaft mit den Menschen, die er geschaffen hat, mit den Menschen, die er liebt, die er sich hergegeben hat bis in den Tod. Dieser Gemeinschaft schauen wir entgegen. Alles, was wir kennen, alles, was wir besitzen, das uns gehört oder was wir uns wünschen, wir haben es vorher schon von Ruth gehört, das ist nur wie ein Gong gegen das, was mal wir kommen. Und das ist auch der Grund, dass wir es nicht richtig werden können fassen, bevor wir dort sind. Wir können das nicht mit unserer jetzigen Beschränktheit ganz fassen, aber wir können sehen, welche Gewichte da drin sind, welche Verheißungen da drin sind. Gott sprengt unsere Vorstellungskraft. Er schenkt uns einen neuen Körper. Er erneuert die Erde. Und er schenkt uns Gemeinschaft. Bedingungslos Gemeinschaft. Gott macht alles neu. Halleluja. Ich schließe gerne mit den letzten Versen von der Bibel überhaupt. Der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald. Oder Johannes, und ich glaube, wir geben zur Antwort, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen.